Ja, herzlich willkommen. Glauben und Zweifeln. Wir haben schon ein bisschen so vorweg gesprochen, da war es schon hitzig. Bin mal gespannt, wo wir rauskommen heute. Unser Thema ist heute Krieg und Frieden. Vor allem natürlich Krieg und Frieden im Namen der Religion. Und ich darf begrüßen, also erst mich selber vorstellen, Matthias Imkampe, Religionslehrer am Erasmus-Wittmann-Gymnasium, Wolfram Rösch. Und das wollte ich schon ganz lang sagen. Ich habe dich ja letztes Mal falsch angeredet, Hans. Na, dein Nachname, der Schlaps, ausgefallen.
Gräf, ja.
Genau. Und das mache ich heute richtig. Hans ja. Gräf, du bist seit längerer Zeit mal wieder bei uns. Und ich begrüße euch beide ganz herzlich. Wolfram, du darfst auch was zu dir sagen und Hans, du dann auch.
Ja, Wolfram Rösch. Ich bin Mitarbeiter bei der katholischen Kirche, bin Pastoralreferent, Schwerpunkt in der St. Markus-Gemeinde in Schwäbisch Hall. Bin verheiratet und habe 3 Söhne.
Ja, mein Name ist Hans Gräf. Ich war Ethiklehrer 25 Jahre hier in der Sibirer Egenschule zuletzt. Bin Mitglied im Humanistischen Verband Deutschland. Habe 4 Kinder, 4 Enkel und bin sonst so ein politischer Mensch mehr und bezeichne mich als spiritueller Atheist. Und ich freue mich, wenn ich hier von euch eingeladen werde, weil ich denke, diese Sendung, ich bin ja auch im Störfunkvorstand, diese Sendung ist ein kleiner Diamant in unserem umfangreichen Programm.
Schön. Und da ist eigentlich notwendig, dass man auch, also dass der Zweifel ausreichend zu Wort kommt. Wir haben schon öfters mal so ein bisschen vor uns hingezweifelt, der Wolfram und ich. Und da hat uns deine belebende Impulse, die haben uns einfach gefehlt. Und heute haben wir dich wieder. Und also Krieg und Frieden im Namen der Religion. Also ich sage immer, man könnte im Grunde genommen die Bibel jemandem vorlegen, der nichts von ihr weiß. Und dann sage, okay, wenn du was über den Dschihad erfahren willst, dann guckst du da mal rein und dann findet sich eine ganze Reihe von Hinweisen, wie du das anstellen kannst, dass du einen gescheiten Dschihad auf die Beine stellen kannst. Das ist natürlich karikierend gesprochen, aber dass man sagen kann, die Bibel ist in größeren Teilen auch nicht immer so ein ganz friedliches Buch. Wolfram, ich frage dich zuerst, was du dazu sagen kannst.
Ja. Soll ich dazu sagen? Ja, das stimmt. In der Tat, man findet sehr viel in der Bibel. Von, natürlich ganz berühmt, die andere Wange hinhalten, ich bin gekommen, den Frieden zu bringen, die Worte von Jesu oder Frieden auf Erden, was wir jetzt dann an Weihnachten wieder hören, bis zu ganz konkreten Aufforderungen, wie man jetzt mit Konflikten umzugehen hat, bis natürlich zu den einschlägigen Passagen, wo dann Gott als Heerführer sein Volk in die Schlacht führt und es klappt sogar. Aber, und das finde ich das Tolle an der Bibel, es gibt sehr viel da drin. Es gibt aber auch wieder Propheten, die manche Siege im Namen Gottes dann ganz gewaltig ankreiden und Israel im wahrsten Sinn des Wortes mal wieder die Leviten lesen. Es ist natürlich schon immer schwierig, wie gehe ich mit dieser Schrift um? Packe ich da jetzt einzelne Verse raus, die ich dann zur Legitimation von allem verwenden kann? Oder sehe ich das Gesamtwerk? Ich versuche, das Gesamtwerk zu betrachten und in dieser sehr, sehr langen Geschichte, wo die Bibel entstanden ist, die mehreren tausend Jahre, da ist auch eine wunderbare Auseinandersetzung von Menschen drin, wie sie gerade mit dem Thema Krieg und Frieden umzugehen haben. Ich sehe die Bibel vielleicht so als Baum, wo immer mehr Jahresringe kommen, bis dann am Schluss diese universale Aufforderung zum Frieden kommt. Aber das ist so.
Ich versuche mal, weil du das so schön abgebogen hast. Hans, jetzt sage ich, aus deiner Perspektive vermutlich ist der Baum von innen raus wurmig.
Naja, mir fällt natürlich noch mehr ein. Ich bin jetzt hier wahrscheinlich schon in dieser undankbaren Rolle eines Advocatus Diaboli, weil systematisch betrachtet verschiedene Dinge aus meiner Sicht da stehen. Das erste ist mal Altes Testament, Neues Testament. Jeder, der rational denken kann, mit Vernunft, das liest, was in dieser Erzählsammlung und in diesen Predigten und so weiter steht, es passt einfach nicht zusammen, denn Wange hinhalten und Auge um Auge ist diametral. Und das ist für mich auch typisch für die Religion, auch für diese Religion, dass der Widerspruch da einfach drinsteckt und sozusagen jeder dann auch damit machen kann. Und die Religionskriege sind keineswegs ein Missbrauch der Religion, sondern ein Gebrauch der Religion. Der zweite Punkt, wenn ich über das Thema nachdenke, seit Jahrzehnten auch schon, ich war ja eben ziemlich katholisch auch, ist eben der Widerspruch zwischen Lehre und Realität. Und ich meine, ich geniere mich ja fast die Geschichte der katholischen Kirche und auch der späteren evangelischen Kirche über die ganzen Jahrhunderte war eine Geschichte der Gewalt, der Kriege. Bis heute werden NATO-Waffen gesegnet und das ist einfach sozusagen die Realität, wo dann die meisten Religionslehrer, die Aufgeklärten zumindest, sagen, ja, natürlich stimmt, das ist halt ein Widerspruch. Und ich sage dann halt, Jahrhunderte und Jahrhunderte und dieser angebliche Gott, der sieht dazu, der ja auch ein Vater sein soll, abgesehen davon, über das Alte Testament reden wir ja noch. Und dann dieser Jesus, der nur missbraucht wird, der wird wirklich jetzt missbraucht, das sage ich jetzt auch. Und wie soll das zusammengehen? Und diese Kriegsgeschichte der christlichen Kirchen, bei den anderen sieht es ja nicht viel anders aus, die ist einfach so vehement, dass ich als vernunftbegabter Mensch das nicht fassen kann, wie man da nicht sieht, welche Funktion Jesus da oder Gott oder was, wie das Ganze sein soll. Es ist ein hochgradig hermetisches, irrationales System, was die Theologie da aufbaut und wo jeder aufgeklärte Theologe heute, auch mein Bruder der Religion, jeder kommt dann an den Punkt, wo man anfangen muss, sophisticated arguments, man muss überlegen, wie könnte es vielfältig also, und so weiter. An der Stelle darfst du mich natürlich unterbrechen und ich hätte aber jetzt auch aufgehört, weil einfach die Widersprüche sind so vehement, dass man viel Theologie braucht, um das noch irgendwo aufzulösen und das Positive aus der Jesuspredigt und aus dem Leben dieses großen Philosophen dann.
Also mit Vernunft, da möchte ich mich schon ein bisschen wehren. Also das ist ein harter Vorwurf, ein Auge im Auge, das ist der uralte Witz. Und da muss ich jetzt dir schon mal sagen, wenn du diesen Text mit Vernunft angehen würdest, dann würdest du auch sagen, dass da was ganz anderes drin steht. Weil Auge im Auge ist ein Ausgleich. Also das bin ich jetzt wieder beim schönen Beispiel. Mittelalter hat man für einen Apfeldiebstahl jemand umbringen können. Und Auge um Auge möchte gerade da dagegen gehen. Das ist eine Rechtsversatzung in Israel, dass man eine Entschädigung zahlen muss, steht so drin, wenn man einem das Auge rausgeschlagen hat. Beziehungsweise geht, glaube ich, wenn eine Kuh getötet wird, muss man einen Ersatz zahlen. Also das ist für mich humanes Recht, was wir in unsere Rechtssatzung auch haben. Und ich wäre froh, wenn wir zu diesem israelischen Rechtssatz kämen, Auge um Auge, Zahn um Zahn, was man manchmal auf Facebook liest, was da an Forderungen von drakonischen Strafen sind. Also da wäre ich froh, wenn wir in diese Richtung gehen.
Wolfram, ich unterbreche dich. Also erstens, Hans, ich freue mich, wenn du das Ganze aufmischen tust.
Ich kritisiere das und ich hinterfrage das, weil das ein System ist, Moment, was in sich irrational ist.
Wir waren aber jetzt noch nicht fertig, weil da komm, jetzt muss ich noch.
Ja, der Widerspruch ist schwer zu ertragen heute, aber der Widerspruch ist gewaltig.
Wir schwätzen mit Vernunft und ich würde schon sagen, dass wir beide unser Hirn anstrengen und dann gemeinsam in den Dialog gehen.
Also, Wolfram, ich würde dich unterstützen und zwar an der Stelle, dass man sagen kann, okay, also vieles von dem, was du auch sagst, Hans, würde ich sagen, okay, da kann ich mit vielem zustimmen und es ist nicht so, dass ich sagen würde, das bügeln wir jetzt alles glatt, aber man kann zumindest, wenn man mal an einer Stelle anfängt und sagt Auge im Auge, Zahn um Zahn, dann kann man sagen, in einer Zeit, wo das entstanden ist, vielleicht 500, 600 Jahre vor Christus, wo zunächst mal eine rechtlose Gesellschaft in den Weg reingeht, dass es eine Gesellschaft wird, die ein gewisses Recht in bestimmte Fälle kasuistisch, also von Fall zu Fall, entscheidet, so oder so soll man sich verhalten. Und dann würde ich sagen, gibt es überhaupt keinen Widerspruch zwischen Wange hinhalten und Auge um Auge, Zahn um Zahn, wenn man einfach sagt, okay, das ist eine geschichtliche Entwicklung, die wegkommen soll von dieser blindwütigen Rache. Wenn jemand jemand umgebracht hat, dann bringe ich auch einen um und dann geht es so ein endloser Kreislauf von Gewalt. Und dann würde ich jetzt sagen, Auge um Auge, Zahn um Zahn, sicherlich eine Verbesserung. Das Problem besteht nur darin, wenn man dann die Geschichte Auge um Auge, Zahn um Zahn und Wange hinhalten auf dieselbe Ebene hebt und nicht den geschichtlichen Unterschied sehen will, dass Jesus natürlich von uns etwas fordert und man natürlich auch da nochmal genau hingucken kann. Aber ich mache es mit Schülern oft so, dass ich denen sage, Frage jetzt, was ist in einer rechtlosen Gesellschaft, wenn da ein Schaden entsteht, dann geht es halt endlos weiter. Und da finde ich schon, dass man sagen kann, okay, da kann man mal ein Nacheinander einführen und überlegen, gibt es einen inneren Zusammenhang, wo man von dem einen zum anderen kommt. Aber trotzdem verstehe ich natürlich immer noch manches von deiner Kritik. Also wenn ich deinen Furor manchmal abziehe, dann bleibt natürlich immer noch eine echte Kritik übrig. Das ist schon klar.
Ich versuche ihn rauszunehmen.
Nee, also ich möchte schon mal sagen.
Nein, brauchen wir ja, damit es lebendig ist.
Advocatus also, Diaboli.
Ja, da bin ich auch gern Advocatus Diaboli. Insofern, wenn man das benutzt, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Bombenangriffen immer gegen Bombenangriff zu rechtfertigen. Das ist Widerspruch gegen die Bibel und da muss ich sagen, wer das begründet, hat keine Ahnung von der Bibel. Und da wären wir wieder beim Thema, wie gehe ich mit Vernunft diese Bibel an? Wie interpretiere ich diese Sachen? Und natürlich die andere Sache mit der Waffensegnung. Ich weiß nicht, was alles auf der Welt getrieben wird, muss ich jetzt ehrlich sagen. Es gibt aber kein Segensformular von der katholischen Kirche, wo drin steht, wie eine Waffe gesegnet wird. Da ist die katholische Kirche sehr kreativ, wo sehr viel gesegnet werden kann. Da kann man jetzt dazu stehen, wie man möchte. Ich bin da sehr, sehr sparsam. Mir ist wichtig, dass Menschen was Gutes zugesprochen wird, was gesegnet ist. Es gibt aber kein Rituale, kein Gebet, um Waffen zu segnen. Wenn das manche machen, dann muss man mit denen sprechen, was sie da treiben. Es gab auch im Forum Vaticanum kein Formular, um Waffen zu segnen.
Würdest du es ernsthaft bestreiten, dass jahrhundertelang Feldgeistliche dabei waren, vor den Angriffen, vor den Massakern Gebete zu sprechen? Ja. Dass dort im Namen Gottes Millionen ermordet worden sind? Und darum geht es. Es geht nicht um diese Wortglaube, es geht um diese historischen Fakten. Und die historischen Fakten an dem Punkt sind einfach umwerfend. Und,
also man kann ja ganz klar sagen.
Und das ist überhaupt gar nicht irgendwie zu relativieren, ob es jetzt ein Wortlaut gibt vom Vatikan, heilige Kanone schießt die Leute tot, das ist völlig irrelevant. Die Frage ist, was die Taten waren dieser Christen.
Das ist jetzt was anderes. Du hast gerade vorhin gesprochen mit Waffensegnen. Das habe ich jetzt klargestellt. Ja, ich möchte diese aufheizende Predigten nicht verleugnen, im Gegenteil. Und ich finde es tragisch, wenn wir jetzt 100 Jahre Erster Weltkrieg haben, wie auf beiden Seiten Messen gelesen wurden. Ich finde es fatal. Man hat auf beiden Seiten Messen gelesen, französisch und auf deutscher Seite. Ja. Und zu damaliger Zeit sogar noch der gleiche Wortlaut, weil sie auf Lateinisch waren. Möchte ich von meiner heutigen Warte. Ja. Ich tue mir schwer in die damalige Zeit, in diesen aufgeheizten Patriotismus, der nicht allein von der Kirche war. Ich weiß nicht, was müsste genauer Quellen studieren, was da los war in den Köpfen dieser jungen Männer, die da hurra nach Paris, an Weihnachten sind wir wieder zurück, was in den Köpfen vorgegangen ist. Ich finde es fatal, wenn man auf beiden Seiten Messen gelesen hat, auch dieses berühmte Fußballspiel zwischen Deutschen und Engländern um Weihnachten, wo es ja einen Film drüber geht. Es geht für mich in derselbe Wahn, möchte ich mal bald sagen, wo man da nicht gesagt also, hätte.
Na gut, man könnte jetzt Schluss. Die Frage stellen an euch beide. Wenn wir gerade zum Beispiel den Ersten Weltkrieg nehmen und dann die Frage stellen, ich glaube, dass die Kriegsbegeisterung, die war sicherlich da und dort vorhanden, aber das ist ja relativ schnell einer Ernüchterung, wie der Krieg wirklich ist, gewichen. Und jetzt die Frage so, wenn wir uns da hineinversetzen, inwieweit hätten wir eine Möglichkeit gesehen, dass wir da einen Ausweg finden, außer dass man da als Leiche vom Feld getragen wird. Also sehen wir, wenn wir jetzt, natürlich müssen wir urteilen und wir dürfen nicht sagen, okay, weil die Soldaten gar nichts dafür konnten, sondern man muss trennen, denke ich, zwischen denen, die wirklich kämpfen mussten und denen, die das bestimmt haben, dass da gekämpft wird. Also ich war jetzt mit Schüler im Oktober am Hartmannsweilerkopf, das ist der nächstgelegene Ort des Ersten Weltkriegs von hier, von Schwäbisch Hall aus. Und da sind ja noch relativ viele Schützengräben da, weil die auf der deutschen Seite sind die gemauert. Die haben da aus dem nahen Rheintal, das ja damals deutsch war, relativ leicht Material nach oben gebracht, haben da schön gemauert. Die sind heute noch so gut wie vor 100 Jahren. Und jetzt für mich die Frage, man hat an ganz vielen Stellen schon gemerkt, dass das einfache, also die einfache Soldaten, die mussten kämpfen, die haben sich das nicht ausgesucht. Und ich glaube auch, jetzt stelle ich an euch die Frage, wenn jetzt wirklich einer auf die Idee kommt zu sagen, da mache ich jetzt nicht mit, Also jetzt nehmen wir mal den Ersten Weltkrieg. Wir können ja nachher nochmal extra an unsere eigenen Verbrechen in unserem Ausgehen von unserem eigenen Land nochmal drüber sprechen. Gibt es da eine große Möglichkeit oder was seht ihr für Möglichkeiten?
Ja, die Frage ist in dem Sinn nicht so schwierig zu beantworten, denn der Krieg in den Köpfen, in der Ideologie findet ja vorher statt, wird ja vorbereitet. Der deutsche Kaiser war ja der oberste Protestant in Deutschland und das ist ein Kriegskaiser, ich habe von dem Reden gelesen, der mit Gottes Wort dann diesen Krieg mitbefördert hat, nicht alleinschuldige, aber der Kaiser hätte den Krieg verhindern können, wenn er gesagt hätte, ich mache da nicht mit. Und das ist jetzt nicht die Frage, die primäre Frage, was dort auf dem Feld dann der arme, fehlgeleitete, getaufte Soldat macht, sondern die Frage ist, was passiert vorher? Und da hat eben haben die christlichen Kirchen eben so versagt, wie man nur kann, denn sonst wären ja diese jungen Männer nicht so in den Krieg gezogen. Wenn sie nämlich dann dort sind, es haben ja auch welche verweigert, auch im Zweiten Weltkrieg haben welche verweigert, aber nur wenige. Mhm. Und warum haben eben nicht alle Jesus Wort genommen und verweigert? Warum haben sie nicht im Vorfeld hier gesagt, die halbe Bevölkerung, die dann, hat man gelesen in diesem Artikel eurer Kollegin da, über die Predigten vom Ersten Weltkrieg, warum hat die Kirchengemeinde, die Gottes Wort hat, die Predigten von Jesus hört, warum haben die nicht gesagt, stopp? Und sie haben nicht stopp gesagt. Und das ist die Ursünde und nicht, dann, ob der Soldat draußen was machen kann. Natürlich ist das dann schwierig, wobei es auch viele Verweigerer gab. Also es gab viel mehr Verweigerer. Im Zweiten Weltkrieg gab es hunderttausende Verweigerer, was man praktisch auch dann unter den Teppich gekehrt hat, weil es nicht sein sollte. Ne?
Wolfram? Ja, es gab Appelle zum Frieden. Und muss man auch deutlich sagen, die Bischöfe haben gegen den Ersten Weltkrieg am Anfang gepredigt und natürlich jetzt schwierig, das aufzuarbeiten, da bin ich jetzt auch nicht fit. Ich sehe das Versagen dann, wo der Krieg losgegangen ist, wie man dann praktisch auch, wo die ersten Gefallenen kommen sind, wie man da versucht hat, noch positive Wendung oder Heldengedenken und so weiter das Ganze propagiert hat. Aus heutiger Sicht ist das fatal. Ich wüsste nicht, wie ich damals gehandelt habe. Ich habe verweigert aus meinem christlichen Glauben heraus. Aber das habe ich machen können nach der Erfahrung zweier schrecklicher Kriege und einem Grundgesetz, wo das möglich war. Ich möchte mir nicht als Held aufspielen und würde sagen, ich wäre damals in den Widerstand gegangen im Ersten oder im Zweiten Weltkrieg. Ich weiß nicht, wie ich damals gehandelt habe. Ja, deshalb bin ich ein bisschen vorsichtig. Ja. Aus dem einen Grund, ich sehe so deine Zustimmung, ich kann schwer sagen, wie ich damals gehandelt hätte, was da in den Köpfen der Menschen vorgegangen ist. Wir können nur anhand von Quellen, die uns da einigermaßen zugänglich ist, wir können über viele Sachen nur den Kopf schütteln, was für ein Denken damals war, dieser Hurra-Patriotismus und diese Begeisterung und also, das Ganze.
Ich denke, das können wir von jetzt, sagen wir, weil wir müssen ja nicht in Lager sprechen, sondern ich bin zwar evangelisch, du katholisch und du Ex-Katholik. Aber die interessante Frage ist ja trotzdem, dass man natürlich, wie du das machst, auch sagen kann, man kann die Geschichte des Christentums auch unter der Rubrik Kriminalgeschichte und Verbrechensgeschichte des Christentums, die kann man so schreiben. Das ist, da glaube ich, da geben wir beide dir vollkommen recht. Die Frage ist, wenn wir jetzt Krieg und Frieden, wenn wir dann uns gemeinsam auf den Weg machen, um zu fragen, wo fängt dann eigentlich der Friede an?
Ich muss noch mal zum Vorjahr abschließend zurückkommen. Es ist eben die Frage konkret, und da gibt's, ich habe ja auch Geschichte studiert und habe das auch unterrichtet und so, aber nicht, dass ich jetzt so arg viel da weiß, aber die Frage ist ja, was passiert im Vorfeld des Ersten Weltkrieges? Welche Kräfte waren da am Wirken? Welche Rolle spielen da die Kirchen und dieser protestantische oberste Kriegsherr, der deutsche Kaiser? Und was ist mit Gottes Wort und was ist mit der Bergpredigt gewesen in dieser ganzen Zeit? Und das ist die Systemfrage. Und da setzt meine Kritik an. Nicht so sehr dann, wenn der einzelne fehlgeleitete Soldat mit seinem Glauben, der kann ja hinterher das wieder beichten und dann und so weiter. Das ist gar nicht so der Punkt, sondern die Frage, die politische Frage ist einfach, wie konnte das passieren, 20 Jahre später nochmal und Jahrhunderte vorher auch, mit Gottes Wort und mit der Jesuspredigt.
Also gut,
und auf diese Frage müsstet ihr mir eine Antwort geben, wie man das überhaupt begründen kann, dass dieses Gotteswort und diese Jesuspredigten Jahrhunderte benutzt worden sind, sozusagen für die Kriege, und dass da keine Kriege verhindert wurden. Und es geht bis heute weiter. bis Amerika und sonst wo.
Also zumindest unser Land kannst du relativ klar beantworten, behaupte ich, indem man sagt, da trägt natürlich eine relativ große Nähe zwischen Kirche und Staat oder Staatsform, trägt natürlich auf der evangelischen Seite ganz klar dazu bei, dass es da einfach zu große Nähe gibt. Also du kannst eigentlich im Grunde sagen, seit Luther hat man auf der evangelischen Seite die vorherige, wo man sagen kann, okay, da gab es auch schon Punkte, wo man nicht ganz klar wusste, auf welcher Seite steht jetzt eigentlich die Macht und ist die Kirche eigentlich so frei von Machtgelüste. Da gab es sicherlich auch Zeiten, wo man sagen könnte, die Kirche war eigentlich ein Machtinstrument. Ich kann zumindest für die evangelische Seite sagen, dadurch, dass das landesherrliche Kirchenregiment, also der Landesherr, der oberste Bischof war, also oder die Funktion des Bischofs übernommen hat, war eine relativ große Nähe. Und du kannst es weiterziehen, das versuche ich auch immer Schüler zu erklären, dass auf der evangelischen Seite ganz klar so eine gewisse, oder was heißt eine ordentliche Sympathie für Hitler war. Das lag ganz einfach daran, dass man gehofft hat, dass das, was in der Weimarer Republik passiert ist, nämlich dass die zum Beispiel die Kommunisten empfohlen haben, tretet doch aus der Kirche aus, also das wahrgenommen haben, was die Weimarer Reichsverfassung angeboten hat, dass Kirche und Staat getrennt sind, dass sie natürlich gehofft haben, damit kommt man wieder zurück, wenn man zum starken Mann zurückkehrt. Und Hitler hat es ja auch versprochen. Der hat in seinem Parteiprogramm stand drin, die Partei steht auf der Basis eines positiven Christentums. Also positives Christentum, da waren sie dafür. So, das war nachher total schwammig, was darunter gemeint ist. Aber dann kann man sagen, da ist schon klar, warum evangelische Menschen das sympathisch fanden. Gell? Die haben sich erhofft, da wird unsere Kirche wieder stärker. Dass sie dann in die Irre gegangen sind, das hast du erst nachher gemerkt. Und insofern kann ich sagen, da liegt vieles drin begründet, dass natürlich einfach Kirche und Staat oder Thron und Altar im Grunde genommen eine Einheit gebildet hat, zumindest auf der evangelischen Seite. Ich glaube, ja, Wolfram, da kannst du von katholischer Seite dich ein bisschen zurücklehnen.
Nee, gut, katholischer Seite.
Zumindest genau, für das 20. Jahrhundert.
Katholischerseits war Erster Weltkrieg, das Fatale, man hat sich als gute deutsche Untertanen präsentieren wollen. Gerade weil.
Aber da waren auch Juden dabei, die sich auch als gute deutsche Untertanen.
Aber gut, ja. Nee, aber nach Bismarck, der Katholikengesetze, hat man zeigen wollen, hallo, lieber Kaiser, wir sind gute Deutsche. Ja. Wir sind Patrioten, wir stehen hinter Deutschland. Und das war das Fatale.
Gut, aber dann kannst du zumindest sagen, in der Ersten Republik, also in der Weimarer Republik, gab es immerhin eine verhältnismäßig kritische Partei des Zentrum, die ja dann auch lange sich, also oder zumindest nicht gleich so hitlerfreundlich war, bevor sie aufgelöst worden sind.
Ja. Das ist wieder man merkt schon an jedem Mosaikstein, muss man dann wieder gucken, was weiß man darüber, über die Geschichte des Zentrums und die frühe Geschichte des Faschismus. Das Verhältnis zum Vatikan ist wieder hat sehr viele Stufen. Und was weiß ich schon? Ich weiß eine Menge darüber, aber ist das alles so, was ich weiß? Ja. Also bei der katholischen Kirche würde ich sagen, da würde meine Kritik anders ansetzen. Da liegt eben die Ursünde liegt in dieser Verbindung von Staat und Religion. Und diese Ursünde ist bis heute nicht getilgt.
Aber die war
Und die Begründung der Könige von Gottes Gnaden, das waren die Kriegskönige und die Kriegskaiser und das waren immer katholische. Und was die katholische Kirche sonst noch da gemacht hat mit Gewalt und so weiter, das weiß ja jeder Ketzer, gegen alle Ketzer erledigt. Und dann ist natürlich vom deutschen Staat her so, dass natürlich das dann ein protestantischer Reichsstaat war und die katholische Kirche hat auch eine andere Rolle gespielt, aber man muss dann eben auch wieder dann, wenn wir jetzt gerade bei der frühen Nazizeit schon waren, dann muss man genau gucken, wann wurde was gesagt. Der Vatikan hat es ja immerhin geschafft, den Hitlerfaschismus als ersten Staat überhaupt anzuerkennen, hat ein Konkordat gemacht, wo dann die Katholiken in Deutschland gehofft haben, sie kommen dann davon und die Pfadfinder dürfen weitermachen. Ich meine, das ist alles einfaches Geschichtswissen. Und dann erst 1937, wo der Zug abgefahren war, war das dann passiert. Und was natürlich der Vatikan mit dem unfehlbaren Herrn an der Spitze dann in der Zeit des Faschismus in Italien gemacht hat und später zigtausende SS-Schergen nach Südamerika gekarrt hat und so weiter. Da gibt es eben so viele ziemliche Sünden, dass ich jetzt, das ist halt eine andere Gemengelage.
Ja. Nee, das zweifelsohne. Warum braucht man nicht verleugnen?
Nee, klar.
Aber
Eben die Frage zum Necken, ja?
Gut. Was ist mit Gottes Wort und mit Jesus in der Situation?
Das ist das Problem.
Das ist das Problem.
Ja, und da stimme ich auch voll zu.
Ja.
Und da sind wir natürlich jetzt wieder in einer Position, wo wir ein bisschen zu viel, nee, das ist falsch ausgedrückt, wo wir dann doch wieder aus unserer Sicht da reinschauen und frühere Zeiten so interpretieren. Ich möchte es nicht gutheißen, was da alles passiert ist. Ich lehne das ab, die Verbindung Thron und Altar. Manche Bereiche hat sie funktioniert, in manchen natürlich nicht, aber das weißt ja du auch, wo dann auf einmal Herrscher ganz selbstbewusst sich gegen den Papst gewehrt haben und da ihr eigenes Ding abgezogen haben. Also es ist eine menschliche Gemengelage, die da für mich dieses Ganze vermischt, wo ist das Wort Jesu also dabei, wo ist die Religion, wo ist dann wieder Interessen vom Staat, wo sind irgendwelche staatliche Gemengelage, die mit der heutigen Zeit kaum vergleichbar sind, weil ein damaliges, wir sind jetzt in der heutigen relativ stabile Staat, ein damaliges Chaos geherrscht hat, wo niemand Herr geworden ist.
Also ich versuche mal zusammenzufassen und sagen, also jetzt auf der Seite von Menschen, die mit der Kirche noch ein bisschen was am Hut haben, würde ich sagen, gemahnt die Geschichte, von der du ja viele, also wo wir uns ja einig sind an ganz viele Stellen, gemahnt uns zur absoluten Bescheidenheit und Demut. Und Hans, deine Perspektive ist, dass du sagst, fort damit.
Ja, natürlich, klar, die Trennung. Nein, meine Perspektive ist, wie sieht es heute aus? Warum gestatten die christlichen Kirchen einer CDU diese Rüstungsexporte, diese Kriegspolitik zu machen, die Unterstützung der strukturellen Gewalt in vielen Ländern? Und warum ist dieser moderne Rüstungskapitalismus, warum wird er nicht klar angesprochen und warum wird er nicht gesagt, mit dem Staat, mit dieser Frau Merkel, die das macht und sie macht es, das mit den Rüstungsexporten ist ja nur die Spitze des Eisbergs.
Wir verkaufen halt
wie kommt das? Ja, und dann wenn man schon über das Thema Christentum und Politik redet, dann muss man eben sehen, Amerika, dort ist es so, dass der gewaltsame Militarismus in alle Bereiche reingeht der Ökonomie. Und die Rüstungsindustrie ist sozusagen eine Sache, die quer durch das Land geht. Und diese Militarisierung der Ökonomie und des Geistes wird dort eben dann oft noch fundamentalistisch untermauert. Ich will nur, es ist jetzt keine Sache, die jetzt uns hier in Deutschland betrifft, aber die uns doch betrifft, weil nämlich unser großer Partner USA das macht und dann Kreuzzüge führt, die von deutschem Boden, von Stuttgart aus, von Eukom geleitet werden. Und ich bin ja schon gespannt nächstes Jahr auf den Kirchentag in Stuttgart, IGNA, ob man es schaffen wird, dort mal eine Blockade des Eukom zu machen. Denn vom Eukom in Stuttgart-Vaihingen werden Kriege im Nahen Osten geführt seit Jahrzehnten. Und das Gott schaut zu, wir schauen zu, wir wissen es oder wissen es nicht. Und das ist eben, wenn ich manchmal so unwirsch bin, es kommt daher, dass ich seit Jahrzehnten das beobachte und ich bin wirklich verzweifelt darüber. Ja. Also meine, weil auch manche andere, Barbara sagt immer, ich weiß so viel, ich habe so viel gelesen und dann kommen die mit ihrem Gott und mit dem Jesus und ich bin verzweifelt darüber. Das ist eigentlich mein
Also das lassen wir mal, ich fühle mir ein bisschen jetzt das Abfällige über Gott und Gott schaut zu. Jetzt sehen wir uns über Gott erheben. Ich möchte über Gott jetzt
sagen. Ich erhebe mich natürlich über Gott. Selbstverständlich erhebe ich mich über Gott.
Und da bin ich ein bisschen zurückhaltender.
Ja, logisch.
Ich erhebe mich gern über Götzen. Ob wir da vielleicht ein bisschen auf ganz verschiedene Ebene stehen. Zweitens möchte ich sagen, schade, dass noch nie bei mir eine Predigt warst. Also das kann ich jetzt, glaube ich, guten Gewissens sagen.
Ich komme.
Und da habe ich schon mehrmals diesen Rüstungswahn, diese Ökonomisierung der Rüstung angekreidelt. Also zu sagen nichts. Und ich bewundere diese Ordensleute für den Frieden, die in Frankfurt blockieren. Da lassen wir mal die. Und dann natürlich die zweite Sache: Ich kann nicht über die CDU verfügen, dass sie noch ein. Über das C diskutieren sie selber. Das ist ein. Warum das C drin ist oder welche Berechtigung das C hat. Das muss die CDU für sich beantworten.
Wir können schon drüber reden.
Und ich kann als Kirche sehr kritisch mich äußern, muss aber auch sagen, ich bin in keiner Partei drin. Deshalb muss ich mich da vielleicht ein bisschen zurücknehmen. Da könnte ich sagen, ich könnte mit meinem Hintergrund mich in einer Partei auch engagieren und da Partei sehe ich auch als Interessenvertretung von verschiedenen Bereichen, könnte ich da meinen Beitrag bringen. Ich bin gegen Parteien, die da eins zu eins eine bestimmte Richtung abbilden. Das ist oft genug gescheitert bei uns, Gott sei Dank, muss man sagen. Die CDU von ihren Grundlagen war dann auch eine Partei, wo sich Christen aus verschiedenen Bereichen wiedergefunden haben. Und wenn man die Anfänge der CDU, da gab es ja ein ziemlich linkes Programm, wo so Blüm sich dazu rechnen ließ. Ich finde es für mich ein bisschen schade, dass das jetzt in einen anderen Bereich abgedriftet ist.
Also man könnte
jetzt,
um das Ganze ein bisschen einfach nochmal auf eine neue Bahn zu bringen, sagen, im Grunde genommen ist es ja so, wir können hier über Krieg und Frieden natürlich lange diskutieren. Im Grunde genommen entscheidet auf unserer Welt die Ökonomie. Und die Ökonomie heißt ganz einfach, gut produzierte Waffen lassen sich gut verkaufen. Und die sind, deutsche Waffen sind in der ganzen Welt im Einsatz. Und ganz gleich, ob einer vorhat, die Waffen einzusetzen oder ob sie bloß horten will, das ist eigentlich grad wurscht. Sie lassen sich jedenfalls gut verkaufen und bieten uns als wirtschaftlich hochstehendes Land eine ganze Menge Möglichkeiten an, einfach Geld zu verdienen und dass es bei uns wirtschaftlich prosperiert und uns gut geht. Und wir schaffen es aber noch, weil wir die Macht haben, die Konflikte weitestgehend von unserem Boden, wenn man mal ausnimmt, dass Waffen von uns aus gelenkt werden, aber die tun uns ja nicht weh, weil die schießen nicht auf unsere Gegend, sondern die landen woanders. Ja. Die werden woanders zielgeführt. Ja. Und du musst vielleicht schön sagen, was das in Vaihingen ist.
Stuttgart-Vaihingen ist ein NATO-Hauptquartier, das EUCOM. Von da wurde zum Beispiel der Irakkrieg weitestgehend mitgelenkt, logistisch. Da ist eine Schaltzentrale der Macht. Es gibt noch in Paris sowas und es gibt in Pentagon. Und Stuttgart-EUCOM also ist eines der herausragenden. Und es gibt jetzt schon von ohne Rüstung leben. Stuttgart gibt es ein Flugblatt, die den Kirchentag auffordern, da aktiv zu werden. Und mit meinem Freund Thomas Felder werde ich hundertprozentig dann hingehen und wir werden...
Und da kann man schon gespannt sein, ob sich da wirklich was tut oder ob
ich glaube schon. Ich glaube schon, dass der... Ich beobachte den Protestantismus ja schon seit Längerem. Nicht nur, dass mein Vater Protestant war, was nicht so eine große Rolle gespielt hat, sondern ich sehe das ja dann aus meiner kritischen Haltung, die sich entwickelt hat, zu meiner Ursprungskirche. Und dann habe ich immer geguckt, was machen die Protestanten. Und ich finde, wir könnten mal gut die Kurve schlagen, ein bisschen zur aktuellen Situation. Wie ist es da mit Religion und Moral und dann Krieg, Kriegsvorbereitung, Rüstungsausgaben, Afghanistan-Krieg zum Beispiel, schon ganz heißes Eisen und dergleichen. Da könnten wir auch mal drüber reden noch.
Wenn uns, das ist das Fatale. Religion bewahrt nicht vor Krieg. Aber Religion kann auch für mich das kritische Element sein, gerade dass wir jetzt hier zusammensitzen und auch kontrovers sprechen.
Ja, da kann ich nicht widersprechen.
Ja, und da sind wir jetzt, ich möchte vielleicht mal ein bisschen zum Menschlichen gehen. Ich habe ein bisschen die Sorge, wir nehmen das große Paket Krieg, diese ganzen Schrecken, die Menschen anderen Menschen antun können und schieben es ganz toll in die Abteilung Religion und dann wissen wir, die sind dafür schuld und das ist der Auslöser für Kriege und so weiter. Ich möchte eher bei uns Menschen ansetzen. Was geht in uns da ab, dass wir zu solche Grausamkeiten fähig sind, packen da noch irgendein heiliges Buch raus und begründen das dann ganz toll. Ich möchte bei mir dann ansetzen. Was ist bei mir los, dass ich zu solchen Schreckenstaten fähig bin? Und das ist jetzt für mich eine rhetorische Frage und da suche ich immer noch eine Antwort. Und ich möchte nicht nur bei mir sagen, jeder Mensch weiß, dass man auch aggressive Gewaltmomente in sich hat. Aber wie kann ich damit umgehen?
Ich meine, du wolltest ja jetzt im Grunde genommen, also ich stelle nochmal die Frage, ich habe vorher schon mal gestellt, unabhängig davon, ob man dieses Buch jetzt ausscheiden möchte oder also die Bibel, aus der Diskussion, ich glaube, das ist eigentlich unerheblich, weil die Welt wäre nachher ja nicht friedlicher. Und deswegen frage ich nochmal, wo fängt eigentlich Frieden an?
Also ich sehe es leider auch wieder etwas anders. Die Bibel war nun Ursache von Dutzenden blutiger Kriege.
Na gut, aber pass auf, jetzt unterbreche ich mal geschwind gleich am Anfang. Aber jetzt würde ich sagen, also ein Theologe oder Theologin, die sich ernsthaft mit diesem Buch beschäftigt, die wird feststellen, dass es tatsächlich an ganz vielen Stellen so ist, dass da gewaltfördernde Inhalte drin sind. Aber wenn man es heute wirklich liest und dann den roten Faden auch wahrnimmt, Wolfram, so wie du es vorher versucht hast, auch darzustellen, dass man sagen kann, im Neuen Testament steht eine ganze Menge ganz reale Aufforderungen zum Frieden halten. Also wenn dich einer auf die rechte Backe schlägt, dann halte ihm auch die linke hin. Man kann heute sagen, im Grunde genommen ist diese Aufforderung das, was Gandhi ja dann auch gemacht hat, nämlich gewaltloser Widerstand gegen eine Übermacht. Also auch schon Jesus hat es in der damaligen Zeit gesagt, weil damals üblich war, also ich mache das manchmal auch mit Schülern, da sage ich, okay, jetzt stell dich mal hin, lass dich mal auf, also und stell zwei gegenüber, jetzt schlag, oder mir, jetzt tu mal so, als ob du mir auf die rechte Backe schlägst. Und da kommt meistens raus, dass die dann mit der rechten Hand so praktisch mir eine Ohrfeige geben wollen oder dem Schüler, und dann stellt man fest, das geht ja gar nicht, sondern das ist dieses blindwütige Schlagen, und das ist im Grunde genommen eigentlich so ein Hinweis darauf, dass ein römischer Soldat sowas machen konnte, der konnte blindwütig um sich schlagen. Und wenn jetzt der Jude, der oder der Zuhörer Jesu, wenn der sich darauf also zurückgeschlagen hat, dann war er hinterher tot. Ja. Und jetzt würde ich sagen, da fängt es an, dass man sagen kann, okay, auch selbst wenn die Gewalt angetan wird, ist die Botschaft Jesu, dann überleg dir, ob die dir was bringt oder ob du vielleicht auch gewaltlos, also ob du einfach nichts tun musst und damit auch zum Ausdruck bringen musst, das, was du da tust, ist Unrecht. Und dann würde ich sagen, dann fängt man an, die Botschaft des Neuen Testaments erstmal ernst zu nehmen. Ja, Wolfram, ich weiß nicht, du grunzelst gerade die Stirn.
Ich hänge immer noch mit Bibel und Krieg. Also jetzt muss man ehrlich sagen, der Falklandkrieg ist entstanden, weil die da in der Bibel rumgeschlagen haben. Und oh ja, jetzt machen wir den Falklandkrieg, Afghanistan. Oh ja, in der Bibel steht's, los an die Waffen, Erster, Zweiter Weltkrieg. Also da tue ich mir sehr schwer, das pauschal zu sagen. Ja, dass, also ich möchte bei, ja, weil ich bei den Menschen bleiben möchte. In diesem.
Aha. Ja, du kannst. Ja, also das ist, wie gesagt, das sind jetzt, wir haben gerade drei Themen. Das eine Thema ist diese Subjektivierung dieser Frage in der Form der Psychologie, wo das Böse steckt und so weiter. So verstehe ich. Ich sage nur, was ich denke. Ich habe nur, was ich gesagt, was ich verstanden habe. Diese Bezug auf den Menschen, das ist die eine Frage. Mhm. Die zweite Frage, mein Ansatz war, dass ich es immer vom System her betrachte, von der Geschichte, von den Fakten, die Geschichte uns liefert. Mhm. Und da ist es eben so, dass diese Religionen hundertmal mehr eine Ursache der Gewalt war, denn die Lösung. Und das dritte wäre dann die Lösung, das wäre ja Jesus, das Neue Testament. Mhm. Und ich finde, dann würde ich auch mal drüber reden, nachdem die Kritik ja jetzt auch hier formuliert wurde, wo steckt in einer einzelnen Religion, es gibt ja Dutzende Religionen, es gibt Dutzende Christentümer, wo steckt jetzt in diesem Jesuswort, was ich sehr hochschätze immer, was ja quasi buddhistisch ist, 600 Jahre vorher, weitestgehend, so habe ich das verstanden. Und welche Kreativkraft steckt da drin? Und ich persönlich habe natürlich auch in der Geschichte Dutzende Personen studiert oder kenne Pax Christi und kenne zum Beispiel die neue Papstrede von Franziskus, das zitiere ich grundsätzlich, das habe ich sogar dabei, die habe ich immer dabei, wenn ich wohin gehe zurzeit, weil ich auch hier sehe, hier steht eigentlich das, was stimmt. Die Frage ist nur, wie wird es real? Wie wird es Teil?
Gute Frage.
Wie wird es Teil der Menschen, von denen du sprichst? Genau. Und wie wird es Teil dieser Diskussion und dieser kapitalistischen Gewalt? Denn ich habe gerade, ich sage in Klammern noch was dazu, ich habe gerade im Kunstforum einen Aufsatz gelesen und da wird sehr schön gezeigt, dass der Kapitalismus die heute herrschende Religion ist. Das wird sehr, sehr schön beschrieben. Das
unterschreibe mir aber beide.
Ja, weiß ich. Deswegen, ich will ja auch dahin kommen.
Da bin ich gerne Religionskritiker.
Aber ich probiere euch das mal. Das ist wirklich ein super guter Aufsatz.
Und da kannst du aber trotzdem sagen, im letzten Punkt verbindet sich das, was du gerade sagst, verbindet sich eigentlich, dass man sagen kann, unabhängig von dieser ganzen Geschichte, und ist klar, da steckt Systemkritik, nämlich dass man sagen kann, wirklich benennen, der Kapitalismus ist die neue Religion. Der wird alles untergeordnet. Und das unterschreibe ich sofort. Und auf der anderen Seite stellt sich trotzdem die Frage, wo fängt es dann für mich an, wo ich erstens natürlich muss ich Systemkritik betreiben und sagen, was Sache ist. Und auf der anderen Seite muss ich dann aber überlegen, wo kann ich einen anderen Weg anfangen. Und da würde ich sagen, klar, den gibt für mich das Neue Testament vor. Alles, was ihr wollt, dass euch die Leute tun, das tut ihnen auch. Das ist das ganze Gesetz und die Propheten. Und jetzt würde ich aber sagen, genau da ist auch das beinhaltet, dass du dich mit allen anderen Religionen eigentlich zunächst mal einigen kannst. Dass man sagen kann, okay, wir können über alles streiten, so wie wir es ja auch tun. Und nachher eigentlich rausgehen, über andere Dinge diskutieren und im Grunde genommen auch genauso gut ein Glas Wein miteinander trinken können, was wir ja auch schon gemacht haben. Und da würde ich sagen, da fängt es an. Ja. Unterschiedlichster Meinung sein und sich auch harte Sachen an den Kopf werfen, was wir hier ja gern machen, ja, und trotzdem dann hinterher sagen, das heißt noch lange nicht, dass wir deswegen uneins sind. Jetzt, natürlich hast du recht, und da würde ich auch sagen, man muss immer wieder einschreiten und sagen, es ist nicht in Ordnung, wenn wir unseren Wohlstand dadurch finanzieren, dass wir andere Leute Waffen verkaufen und sie in die Lage versetzen, gegen andere gewalttätig zu sein, ganz klar.
Das war ja interessant, wie linke Gewerkschafter da was Wirtschaftsministerium meines Wissens gezogen sind, wo die Rüstungsexporte verhindert wurden. Das war für mich ein Bild, wo ich nur schwer einordnen kann. Aber ich gehe jetzt gern zum System. Ich möchte nicht alles psychologisieren und auf den Menschen und seine Ursünde oder seine Schuldverfallenheit zurückführen. Wir brauchen Propheten, die das anmahnen, wenn eine Religion zur Legitimierung von Systemen verwendet wird. Und ich denke, das war der Riesenfehler der Kirche aus irgendwelchen, ja, geschichtlich nur schwer einzuordnenden Gründen. Klar, man findet schon immer wieder eine Antwort. Ich weiß aber nicht, wie hätte ich damals anders gehandelt. Die berühmte konstantinische Wende, war es jetzt der große Sündenfall oder war es jetzt, die Ermöglichung, dass ein Christentum erst hochkommen konnte?
Also wenn man das mal in der Toleranz in die Glies, steht ja ganz klar drin, ein jeder mögt der Religion, die er für die richtige hält. Also das heißt, es ist eine erlaubte Religion, das Christentum. Ändern tut sich es erst 380, wo das Christentum halt Staatsreligion wird. Und da fängt vielleicht die echte Kriminalgeschichte an. Und da muss man natürlich die Frage stellen. Aber trotzdem bleibe ich am Ende bei der Frage.
Ich habe noch eine Zwischenfrage. Für mich wäre das die Frage, weil ich bin so ein Vertreter, da sage ich mal, der Verantwortungsethik. Und dann ist meine Frage immer an Christ, welcher Couleur oder welche Religion, was ist deine Handlung? Was denkst du, was müsste ein verantwortlicher Christ machen in der heutigen Situation, damit er glaubwürdig Jesus nachfolgt? Das ist praktisch die Frage. Und das würde mich interessieren, was soll das individuelle Mensch, der in die Kirche geht, der da ist, mein Bruder, der Rallye-Lehrer, meine katholische Mutter oder was immer, was sollen diese Menschen machen, damit endlich Frieden kommt? Und was können sie tun, nicht nur beten, was können sie tun?
Okay. Ich bin nicht derjenige, der andere Vorschriften macht. Ich probiere es mal von mir aus.
Jesus macht es schon.
Ja, genau. Aber der darf es machen. Vielleicht sage ich das mal ganz plump.
Nachfolger, da glaube ich es auch.
Ja, in der Spur von Jesus zu gehen, heißt für mich, ich habe es ja gerade schon angedeutet, dass ich verweigert habe. Das war für mich so einer der, sage ich mal, Nagelproben, wo es für mich damals als Jugendlicher darum ging, zu sagen, wie wird jetzt konkret mein Glaube, wie äußert er sich konkret? Und da war es für mich dieser Akt, zu sagen, ich verweigere. Hab's dann auch durchgezogen.
Darf ich dich fragen, in welchem Jahr war das?
Das muss man überlegen. Okay. 81, ich habe noch die Verhandlung gehabt. Ich glaube, 81 oder 82 war die Verhandlung. Und da mit Begründung und allem vor einem, ja, hat ja einen Gerichtscharakter, glaube ich, gehabt, da davor zu stehen, meine Meinung, die ich aus meinem christlichen Glauben begründet habe. Ja, aber da stehe ich immer noch dazu. Ja. Also ich bin immer noch Kriegsdienstverweigerer und sehe natürlich auch diese ganzen Entwicklungen mit Argwohn. Und ich würde mich, ja, ich lehne mich vielleicht zu weit raus aus dem Rundfunkfenster. Ich würde mich auch freuen, wenn meine drei Söhne verweigern, obwohl ja die Wehrpflicht abgeschafft ist. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht mehr verweigern kann. So, das wäre der eine Punkt. Dann natürlich in den Spuren Jesu zu gehen, heißt für mich, so zu handeln, so zu versuchen zu handeln, wie er gehandelt hat. Bei allen Widersprüchen, die uns begegnen, bei allen Auseinandersetzungen, die wir auch täglich führen müssen, den Menschen zu achten, versuchen für Gerechtigkeit zu sorgen, in den ganz verschiedenen Bereichen, wo ich als Mensch bin, sei es als Privatperson oder sei es als Amtsperson oder wie auch immer man das nennt, die ja, Ökologie zu schützen. Wobei ich weiß, dass ich dermaßen viel Energie verbrauche, wo mancher Afrikaner sich freuen würde, weil das wahrscheinlich sein ganzes Leben nicht schafft, was ich als Mensch an Energie verbrauche.
Auspuste. Ja. Also mache ich manchmal.
Jeder von uns.
Ja, genau. Also damit muss ich leben. Das nagt an mir, muss ich schon sagen. Ja, das
verstehe ich.
Was mir an Jesus begeistert hat, war, dass er Menschen aufgerichtet hat, dass er Menschen heil gemacht hat. Jetzt mal die medizinische Debatte lassen wir jetzt mal außen vor, was da jetzt konkret geschehen ist. Aber da mal zu gucken, wie kann ich anderen heil zusagen, positiv, dass sie wieder Geschmack am Leben finden, dass sie vielleicht aufstehen, sich aufrichten, erhobenen Hauptes durchgehen. Das ist so das, was ich vielleicht von Jesus gelernt habe, was ich versuche umzusetzen. Bei aller Schwäche, die ich mit mir rumtrage, bei aller, sag's mal theologisch, Schuldverfallenheit, dass ich auch Menschen verletze, dass ich manchmal auch nicht so handle, wie jetzt Jesus handeln würde.
Das kann ich voll unterschreiben, mal wieder. Also natürlich, so sehen wir ja alle.
Ich hätte jetzt nicht wesentlich anders, also ich könnte auch erzählen, ich habe auch verweigert, noch damals, also weil vorher die Frage entstanden ist, es war damals so, da ist ein Vorsitzender, das war meistens einer vom Kreiswehrersatzamt und drei Beisitzer. Also im Grunde genommen, wie Gerichtsverhandlung war das. Und man hat sich dann in der Regel relativ schnell im Dritten Weltkrieg befunden. Ich wusste zum Beispiel in meiner Verhandlung, wie eine Panzerfaust funktioniert. Und das sind ja so Dinge, die bleiben dann in den Gedanken hängen. Wenn die Russen kommen und die fahren mit einem Panzer vor ein Wohnhaus, das war zum Beispiel so eine Geschichte. Und alle Menschen zeigen sich fröhlich am Zimmer, am Fenster. Und jetzt kann ich die Panzerfaust bedienen. Ne? Und solche Fragen hat man sich dann auseinandersetzen müssen. Und ich würde schon sagen, das ist natürlich heute gut. Wenn man die heutige Jugend befragt, würde ich sagen, die allermeisten sind gar nicht mehr bereit in einen Kampfeinsatz zu ziehen. Die wissen schon, was das bedeutet. Auf der anderen Seite kann man aber immer noch sagen, trotzdem ist ja unser Land wirtschaftlich eben, was Rüstungsexporte betrifft, super stark und gut mit dabei. Und da würde ich schon sagen, das wäre schon so ein Punkt, wo, wenn man sagen kann, eigentlich so Frieden bei den Menschen persönlich, dass keiner mehr zur Waffe greifen würde, der ist relativ, also immer relativ eingekehrt. Auf der anderen Seite aber liegt es im Argen, dass die Politik natürlich weiter munter trotzdem Waffen exportiert. Und das muss man auch ansprechen und würde ich auch sagen, letztendlich heißt es Verzicht. Also man muss verzichten und ich glaube, unser Job ist es in Zukunft zumindest mehr zu teilen und zumindest zu sagen, okay, es gibt ganz viele Bereiche, wo wir eigentlich keine Geschäfte machen dürfen. Und da würde ich sagen, da gehört Rüstungswaffen und jegliche Art von Waffen, die gehören dazu, ganz klar.
Ich darf dann auch noch...
Du zitierst jetzt den Papst zum Schluss.
Nein, das mache ich nicht. Nein, ich erzähle jetzt zum Schluss noch, nachdem ich das erzählt habe, wie meine Biografie da war. In meiner Schulklasse, Abitur 68, hat kein einziger verweigert. Und ich war 2 Jahre beim Militär. Musste 18 Monate machen und habe dann aus ökonomischen Gründen ein halbes Jahr mehr gemacht und war dann Reserveoffizier. Habe dann 1981 verweigert, habe schon in der Zeit meine Schüler zur Kriegsdienstverweigerung erzogen, weil ich aus einem braven Gymnasiasten eben zu einem linken Studenten wurde und habe dann diese Geschichte der Kriege studiert und habe dann verweigert, hatte dann eine Anhörung und bin auch mit 2 Stimmen nicht anerkannt worden. Das heißt, ich bin ein staatlich nicht anerkannter Kriegsdienstverweigerer, bin dann habe ausgerechnet einen Reservistenplatz bei den Feldjägern in Ulm bekommen. Aber die wussten schon Bescheid, die haben mich auch nie einberufen. Ich will nur sagen, deswswegen habe ich vorhin nach einem Jahr gefragt. In den 80er Jahren zu verweigern war sozusagen war einigermaßen gängig. Und ich war sogar mal, in Heilbronn war die Friedensbewegung ab 81, wo ich sehr aktiv war. Und ich war dann auch für die Friedensbewegung oft in Schulen, in Religionsunterricht bin ich oft eingeladen worden, als quasi Pazifist, wobei ich kein reiner Pazifist bin. Das ist auch noch mal eine andere Frage. Aber ich wollte nur das noch berichten. Und ich bin inzwischen eben, seit Jahrzehnten studiere ich diese Rüstungsgeschichte und diese Rüstungsprofite auch in Deutschland. Und die Durchdringung des Militärischen in die Ökonomie hinein ist auch bei uns sehr stark. Und da müssten mehr Christen in Verantwortung, Christen, die in der Elite in Deutschland, müssten sich zu Jesus mal bekennen. Und das wäre für mich, ich bin ein politischer Mensch. Ich sehe es eben sowohl psychologisch individuell, aber ich sehe das Systematische daran. Und da ist es notwendig, dass die Kirchen unbedingt noch lauter werden, als sie schon sind. Und ich bin gespannt auf den Kirchentag nächstes Jahr. Und wir können ja mal zu dritt da hingehen und ja, da mal dort mal eine Aufnahme machen, Ralf. Das wäre was.
Muss ich bloß noch was klarstellen. Also ich bin nicht in dem Mainstream der Kriegsdienstverweigerung mitgeschwommen. Im Gegenteil, ich bin, wie soll ich sagen, der älteste Bruder meines Vaters, der war im Krieg, war aber damals schon tot, ja, genau. Mhm. Und mein Vater und sein Bruder sind weiße Jahrgänge. Also die haben gar nichts mitgemacht. Mhm. Und meine ältere Cousins, die haben damals diese Möglichkeit bei der Feuerwehr sich verpflichtet. Ich bin also der Erste jetzt in meiner Familie, wo wirklich verweigert hat. Und ich war damals vielleicht, bezahle mir aus, unangepasst. Ich habe immer kurze Haare gehabt, jetzt habe ich keine Haare mehr. Das ist die Rache. Ein Bart habe ich mal aus Verzweiflung getragen, aber das war lange danach. Also ich war immer der brave Junge. Und ich weiß noch, ich war mal im Abteil drinnen gesessen, war ein Militär auch drinnen gesessen. Hat er denkt, naja, Freitag so diese große Heimreisewelle immer. Und dann hat er ein bisschen blöd geguckt, wo ich mein Zivildienstausweis da zeigt habe. Also ich habe nicht so ins Schema gepasst. Das war wirklich eine Gewissensentscheidung für mich. Und da bin ich froh, dass ich die damals getroffen habe. Und weiß auch noch genau, wie ich das damals meinen Eltern habe beibringen müssen, dass da nichts wird mit Militär. Auch, ja, nicht gerade Buhl tun es kein Schandor, aber es war ungewohnt für die.
Wenn man es von mir wissen will, bei mir war klar, dass es so rausläuft. Und ich habe natürlich auch einen Vater, der seinen Vater, damit meinen Großvater, auch im Krieg tatsächlich als Kind verloren hat. Und das war für mich immer eigentlich die Geschichten bestimmend. Und die waren eigentlich schon prägend. Und insofern würde ich sagen, ich war schon von vornherein war da klar, dass das mit Militär nichts wird. Trotzdem würde ich immer noch sagen, das ist eine Geschichte, die ist lange her. Ich bin froh, dass heute unsere heutige Jugendliche, auch schon der Zeit, wo es noch Wehrdienst allgemein gab, eigentlich relativ locker verweigern konnten. Okay. Das halte ich für eine Errungenschaft. Absolut, also, dass man Zivildienst einfach und auch erkannt hat, das ist ganz gut, wenn Deutschland Menschen hat, die im sozialen Bereich arbeiten. Und auf der anderen Seite stelle ich trotzdem die Frage, und die bleibt aber auch wirklich, inwieweit unser Land einen Teil seines Reichtums eben auf Rüstungsexporte oder Rüstungsexporten verdankt. Ja. So, ich gucke auf die Uhr, ich glaube, wir haben schon eine ganze Stunde gebabbelt. Und könnte das noch länger tun?
Ja, wie gesagt, jetzt wäre ja eben dann die Frage, heute zu diskutieren, nicht jetzt, aber vielleicht mal, was gibt es gerechte Kriege? Auch ein Thema für sich. Gibt es eine Begründung für die Außenwirtschaftspolitik mit Waffen, die wir von Deutschland aus betreiben? Wie ist es da, wie gesagt, oder was ist ein gerechter in der Friedensbewegung habe ich immer vertreten, weil ich eben kein Pazifist bin, dass ich sage, natürlich eine Notwehr, ein Notwehrrecht hat man. Also das ist auch theologisch begründet oder begründbar. Und es ist so, wie müsste die Welt aussehen ohne NATO? Denn natürlich ist die NATO heute ein imperiales Instrument und wir sind da ganz brav dabei. Und es wären dann diese Fragen noch.
Ja. Und wir können euch schon die Frage stellen, also man kann es ja ganz konkret machen, gell? Du kannst schon die Frage stellen, soll man kurdischen Widerstandskämpfern Waffen in Syrien und im Nordirak verkaufen oder zur Verfügung stellen, dass sie diese wahnsinnig gewordenen IS bekämpfen können. Das ist echt eine wirklich wichtige Frage. Wir haben uns heute beschränkt auf unsere deutsche Geschichte. Und da würde ich sagen, das ist eigentlich auch nicht schlecht, wenn man mal bei sich selber anfängt. Und es gäbe noch ganz, ganz viele Themen, wo man natürlich an der Stelle weitermachen könnte. Das machen wir ein anderes Mal.
Wir machen weiter.
Achso. Ich gern. Das ist auch die alte Predigt, die ich gemacht habe. Da habe ich gesagt, wie die Bilder sich gleichen. Ja. Heute die jugendlichen IS-Leute und damals Erster Weltkrieg. Bis zum, ist mir in Berlin aufgegangen, wo großes Entsetzen, wie diese Typen da ihre Geiseln per Kopfschuss oder enthaupteten. Mhm. In Berlin gibt es aber Bilder, wie deutsche Offiziere und SS-Leute, aber auch Wehrmacht vor der Grube die Leute erschossen haben.
Heute Nacht kam dieser Film. Habt ihr den gesehen? Mhm. Letzte Nacht kam der Film über Himmler und die Briefe, die er geschrieben bekommen hat. Und da wurden laufend diese, genau was du gerade sagst, wurden eingespielt, dass also Millionen Wehrloser wurden auch von Wehrmachtssoldaten reingetrieben und dann erschossen. So wie und zwar systematisch, so wie die IS das auch macht.
Natürlich. Und da geht es mir jetzt halt darum, weißt du, die Wurzel, sind das wieder diese Loser-Jugendlichen, sage ich mal so. Ja. Und da bin ich eher eine starke Polizei. Und wenn es eine Weltpolizei ist, also keine NATO, sondern wirklich eine Weltpolizei, die das mit als Gewaltmonopol sowas verhindert. Und das da denke ich, sind wir jetzt hoffentlich in einem guten Rechtsstaat drin, wo man das auch jetzt mit einigermaßen in Griff kriegen kann, mit Polizeigewalt.
Ja, das hoffe ich.
Oder als Staatsgewalt so rum und Polizei als ausführendes Organ.
Ja, in den grünen Anfangszeiten haben viele gefordert, die Polizei abzuschaffen und so Quatsch. Da habe ich gesagt, also Leute, ich glaube, jetzt kommt mal auf den Boden. Wir brauchen diese Polizei. Die Polizei muss demokratisch kontrolliert sein und so weiter. Klar. Aber wir brauchen einen Rechtsstaat. Und letztlich sage ich jetzt mal, als ein Grüner, da ich immer noch bin, ein gewisses Maß an Bundeswehr ist auch sinnvoll. Aber nicht die Bundeswehr, die wir jetzt haben, als eine Eingreiftruppe. Das ist das. Und wie gesagt, mein Standpunkt an dem Punkt ist eben jetzt nicht der Jesus-Standpunkt, sondern der Standpunkt heißt eine minimale Defensivbewaffnung ohne NATO. Das wäre mein christlicher Standpunkt, wenn ich einen hätte.
Wenn du einen hättest, aber wir haben ja schon öfters festgestellt, dass du dann doch prophetisch aktiv bist, weil du immer wieder dir die Zustände dieser, was eigentlich die Propheten ja auch gestört hat, nämlich die Zustände, die gegolten haben. Und, insoweit können wir das gut unterschreiben, was du da am Schluss gesagt hast. Und es ist schade eigentlich, dass du jetzt nicht Papst Franziskus am Schluss zitierst, oder hättest du was?
Ich habe auf jeden Fall immer was dabei. Wie gesagt, ich habe tatsächlich diese Rede, die habe ich auf meinem Schreibtisch liegen, weil ich diese Stellen da immer im Wortlaut, finde ich, muss man ihn eben zitieren. Nein zur neuen Vergötterung des Geldes. Einer der Gründe dieser Situation liegt in der Beziehung, die wir zum Geld hergestellt haben. Denn friedlich akzeptieren wir seine Vorherrschaft über uns und über unsere Gesellschaften. Die Finanzkrise, die wir durchmachen, lässt uns vergessen, dass an ihrem Ursprung eine tiefe anthropologische Krise steht. Die Leugnung des Vorrangs des Menschen. Wir haben neue Götzen geschaffen. Und es wird im Weiteren dann auch das mit der Rüstung angesprochen. Und es geht bei der Rüstung um die strukturelle Gewalt. Und das ist das
jetzt
Thema.
Jetzt kann man trotzdem sagen, das ist ein super Schlusswort, wo man sagen kann, da verbindet sich, also du zitierst einen frommen Christen als einer, der die Kirche sozusagen für sich selber abgeschafft hat. Das finde ich eigentlich ein super Schlusswort, wo man sagen kann, das besteht die Chance zur Einigung. Und ich wünsche allen Zuhörern einen schönen Abend.